Ihr hört den Nerdalert heute etwas chaotisch, weil wir in den neuen Studios sind, sozusagen. Wir sind in FSK ist umgezogen. Für uns ist alles ganz neu. Wir haben natürlich auch keine Gebrauchsanweisung gelesen, weil wir ja richtige Hacker sind und einfach rumspielen. Das führt aber dazu, dass manchmal auch alles nicht so reibungslos
der Weg ist, das Ziel.
Setz mal jemanden Dings auf und hör mal, ob das jetzt so besser ist.
Ja, weil manchmal soll klanglich unsere Beiträge nicht so qualitativ gut rüberkommen, wie sie eigentlich sollten. Was sagt unser
eigentlich schon?
Quality Assurance
hier? Was, hörst du mich? Hallo? Ja, check,
das,
check.
Das ist ein bisschen verzerrt.
Immer noch?
Boah, ganz übel.
Laut oder leise?
Ist voll im roten Bereich,
mein
Verzerrt.
Das ist ja doof.
Okay, wir haben jetzt alle gerade mal ganz schnell eine Runde Doom auf meinem iPod gespielt. Also kann ich nur empfehlen, sei es, ob man spielen will oder ob man Ops hören möchte, Rockbox heißt das Produkt, ist Open Source und free und lässt sich sowohl auf Arcos Music Dinger wie auch iRiver als auch auf den iPods installieren. Lässt auch das Original-Firmware noch da, also man kann jederzeit in seine klassische iPod-Software zurückbooten, wenn man da möchte. Und macht viel Spaß.
Ja, fein.
So, jetzt wollten wir doch an unser Hauptthema heute springen, Netzneutralität. Das hört sich ja erstmal gut an. Sind wir netzneutral?
Auf jeden Fall.
Wollen wir netzneutral sein?
Ja, und es bleiben.
Okay, also um was geht es bei Netzneutralität? Was heißt dieses Wort und wo kommt
Also ich habe, als ich zum ersten Mal im Internet war, das war 1994 oder so, mich ja gefragt so, ich wähle mich jetzt hier über eine Firma ins Internet ein und ich kann einen Server am anderen Ende der Welt eine Datei abfragen und der gibt mir die. Was bringt eigentlich die Firmen dazu, die Daten von Hawaii auf meinen Rechner zu Hause zu transportieren? Ich rufe ein Bild ab und die Daten werden transportiert von einem Rechner zum nächsten, bis sie bei mir angelangt sind. Aber was bewirkt, also was, warum machen die Firmen das? Warum sagen die so, ja, hier, von denen kriegen wir zwar kein Geld, aber dessen Daten transportieren wir? Und das habe ich damals nicht verstanden, beziehungsweise das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich dachte, so, ah, also anfangs dachte ich, ah, die, na, das sind gute Menschen, die wollen mir was Gutes, na, die transportieren Daten für mich. Aber irgendwann habe ich dann geschnallt, da stehen natürlich schon wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber es ist nicht ganz einfach zu verstehen.
Also mir ging es eigentlich auch so, ich muss dazu sagen, dass ich aber, deswegen hätte ich gleich nochmal eine Frage, weil du ja auch aus Mailbox-Zeiten noch kommst.
Ja.
Ne? Und die Mailbox-Zeiten hatte ich ja überhaupt nicht mitbekommen, sondern ich habe sozusagen Rechner kennengelernt mit Internet. Und fand das auch schwer faszinierend, weil zu der Zeit war es damals auch schon, das brach zwar so auf, aber es war schon so, dass man irgendwie bis jetzt fürs Telefonieren immer viel Geld zahlen muss und je weiter man wegtelefonierte, desto mehr musste man zahlen. Dass es ein ganz umgekehrtes Modell war, also eigentlich oder ein neutrales Modell, nämlich es war ziemlich egal, wo ich die Daten herhole, ob ich sie jetzt irgendwie aus Hamburg auf den Server hole oder auf Hawaii, war es von den Kosten für mich damals gleich, ich musste nur ein Ortsgespräch bezahlen. Und fand es auch schwer faszinierend, dass irgendwie dass es plötzlich nicht mehr wichtig ist, wie weit weg der Kommunikationspartner sozusagen sitzt, weil das war ja das klassische alte Telefonmodell. Und aber so ähnlich war es ja schon ein bisschen bei Mailboxen, dass man sozusagen durch diese Spiegelmechanismen einmal am Abend haben die sozusagen die Daten ausgetauscht, dass man ja auch schon so ein Gefühl hatte, nur Ortsgespräch zu zahlen, aber Daten von weiter weg. Nur musste man immer warten, dass es sozusagen gespiegelt oder repliziert wurde.
Ja, aber das war halt auch eher so privater Enthusiasmus, dass die Leute das dann gemacht haben, die Daten weiter transportiert haben, ohne dass sie was davon hatten. Aber das war halt damals schon so, transportiere andere Leute Daten, damit ich selber dieses Prinzip auch nutzen kann. Gut, im privaten Bereich ist das natürlich irgendwie alles machbar, auch wenn es für einige übernehmen dann natürlich mehr Last. Aber sobald das irgendwie ins Kommerzielle geht, da sagen sich die Firmen ja auch schon so, ne, was ist unser Geschäftsmodell? Warum sollten wir das machen? Wo ist unsere Gewinnchance dabei?
Genau, dennoch haben ja immer mehr mitgemacht bei dieser ganzen. Also das Internet ist ja nicht sozusagen von einer Firma mal gegründet worden und gesagt, wir machen jetzt sozusagen ein weltweites Netz, sondern es war ja ein Zusammenschluss von immer mehr Netzen. Da gab es natürlich auch dann die Zeit, wo es so Parallelveranstaltungen gab, AOL, CompuServe, MSN und dann gab es ja auch noch das bekannte WTX zum Beispiel, was man damals, glaube ich, von der Telekom hoffte, dass es nicht wahrscheinlich vielleicht irgendwie auch mal sich entwickeln könnte, wie das
damals Deutsche Bundespost.
Ja. Und also es war dann sozusagen, dass ja immer mehr sich zusammenschlossen und da teilhaben wollten.
Deswegen heißt das Internet ja auch das Netz der Netze.
Genau, also es gibt gar nicht eine Firma, die das alles.
Nee, und naja, es basierte ja eh auf militärischen und universitären Projekten und Netzen. Da kann das natürlich schon sein, dass da so Informationsflüsse einem umsonst, zumindest als Studierender oder ähnlicher Mensch, irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Aber warum haben das Firmen dann gemacht? Und dann bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, habe was über Peering-Verträge gelesen und da geht es dann irgendwie darum, zwei Firmen, zwei Provider, die am Netz hängen, schließen man miteinander Verträge ab und sagen so, okay, ich transportiere irgendwie 20 Gigabyte von dir und du transportierst 20 Gigabyte von mir. So ein typischer Peering-Vertrag. Und wenn das irgendwie mit Schräglage verbunden ist, dass der eine viel mehr transportieren muss, dann muss der halt irgendwie, bekommt er Geld von dem anderen.
Genau. Dennoch war es bis jetzt immer so, dass das irgendwie sich rein auf das Datenaufkommen betraf. Ne? Also wir kennen ja auch von früher und auch heute noch, es ist unabhängig, ob ich jetzt irgendwie das WWW benutze oder ob ich Mails verschicke, ob ich irgendwie mit einem FTP oder mit IRC mache, gab es natürlich schon auch irgendwie so Flaschenhälse, dass es mal langsamer ging, mal schneller, aber das war eine grundsätzliche, da ging es einfach, dass die Verbindung sozusagen sehr ausgelastet ist. Um jetzt nochmal zurück zur Netzneutralität, um kurz zu ergeben, warum wir jetzt so ausholen und das erzählen, ist so, dass es jetzt Bestrebungen gibt, und das wollen wir gleich nochmal genauer analysieren und überlegen, was die Idee dahinter ist, das eben nicht mehr gleichwertig zu behandeln, sondern zu sagen, entweder bestimmte Dienste oder bestimmte Endpunkte von meiner Kommunikation werden bevorzugt behandelt, dafür müssen die aber auch mehr zahlen. Also nicht mehr sozusagen so ein generelles, so alles, was so lange durchpasst, reinpasst, wird einfach gleichzeitig gleich übertragen und gleich schnell und egal von welchem Abrufer in meinem Netz versuchen wir das schnellstmöglichst zu machen. Und das ist jetzt eine Aktion, die vor allen Dingen von den USA ausgeht, aber hier kann man schon auch sagen, auch schon ein paar Firmen das eine ganz interessante Idee finden.
Ich finde es eine total doofe Idee, weil ich finde, das Netz der Netze sollte irgendwie natürlich irgendwie eher so als Blackbox funktionieren. Ich schließe mich ans Netz an und meine Daten werden transportiert. Mir ist es egal, welchen Weg die Daten gehen und ob sie den direkten Weg gehen oder einen Unweg. Auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass sie ankommen. Und ja, das steht jetzt zur Disposition.
Also fangen wir mal wieder ganz simpel an, damit unsere Zuhörer nicht gleich wieder das ganze Radio ausschalten. Wir sitzen hier in Hamburg und wollen eine Seite angucken, die auf dem Server in San Francisco liegt. Dann funktioniert das ja folgendermaßen, dass wir gar nicht sozusagen also eine Leitung haben, die direkt von Hamburg nach San Francisco geht und darüber werden unsere Daten geschoben, sondern wir haben hier irgendeine Firma, die bringt uns erstmal ins Internet. Gibt es ganz viele, die das machen. Klassischerweise wäre das ein DSL-Zugang oder so. Früher waren es Modem, ISDN, heute nutzt man gerne entweder über das Kabelfernsehen, also ein Kabelmodem oder ein DSL-Zugang über das klassische Telefonnetz. Und da stelle ich meine Anfrage, der nimmt das entgegen, führt das in seinem Netz bis zu irgendeinem abgesprochenen Übergabepunkt, gibt das sozusagen irgendeinem anderen Netzbetreiber, das sind jetzt ein paar, das sind nicht mehr so viele, die sozusagen Transatlantikkabel machen, nämlich einmal übers Meer rüber. Dann geht es an irgendeine Schnittstelle in den USA zu dem Netz, wo dieser Server steht. Der Server kriegt die Anfrage, packt seine Daten zusammen, die ich haben will, in Pakete und schickt das über den gleichen Weg oder muss nicht eins zu eins der gleiche Weg sein, aber sozusagen über irgendwelche Netze zurück. Also man sieht schon an diesem Beispiel, wir sind jetzt über in dem simplen Beispiel über drei verschiedene Netze gegangen. Einmal das Netz, was mein Provider irgendwie hat. Einmal das Netz, was irgendwie transatlantisch rüberläuft. Und das ist jetzt nicht so, es das heißt nicht immer, die Grenze muss nicht immer klar da sein. Also das kann auch schon früher Netze wechseln. Und dann gibt es nochmal das Netz, wo der Server steht, von dem ich Daten haben will. Und jetzt ist die Idee sozusagen dabei, soweit ich das richtig weiß von diesem Gesetzesentwurf, bestimmte, also dass man sozusagen Premium-Netze haben kann. Also, dass man, also die formulieren das ja natürlich erstmal so ganz allgemein unscheinbar und sagen, ja, also man kann den billigen haben, dann kann das dauern und langsam sein und das wird, wenn das Netz zu voll ist, kann es auch ganz langsam sein, weil wir haben dann bestimmte andere Kunden, die haben mehr gezahlt und da soll es flutschen. Oder das kann, also außerhalb von Kunden kann das auch einfach diensteabhängig sein, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich eine Datei ziehe, die kann ruhig mal ein bisschen langsamer sein, aber wenn ich gerade in dem Parallel-Videotelefonie oder Zoom-Male-Telefonie, was auch immer, dann soll das möglichst schnell sein. Das sind aber zwei verschiedene Bereiche, nämlich das eine bezieht sich irgendwie auf die Protokolle, die darüber fahren, und das andere von welchem Endpunkt oder Startpunkt das ausgegangen ist. Und im ganzen diesem ganzen Zusammenhang gibt es nämlich dann auch noch die dolle Idee, auch sollten dann auch irgendwelche Betreiber von Seiten, also von Servern, die viel besucht werden, diesen Netzbetreiber auch nochmal Geld zahlen.
Zum Beispiel
Google oder was weiß ich was, Yahoo.
Microsoft.
So.
Weil die als Nutznießer gesehen werden, dieser Netzinfrastruktur, die haben halt irgendwie verdienen mit ihren Diensten, die sie einem Benutzer zur Verfügung stellen, praktisch Geld, aber sorgen nicht dafür, dass die Netzinfrastruktur groß ausgebaut wird. Das machen halt andere Leute.
Jo.
Sehe ich das richtig?
Ja, das ist genau die Frage. Also ich denke, ich stelle mir bei dieser ganzen Diskussion, also ich, um überhaupt erstmal ins Internet zu kommen, muss irgendjemand zahlen, der mir überhaupt diesen Einstiegsnetz zur Verfügung stellt oder also einen Übergabepunkt in sein Netz, dem ich dann weiter im Internet irgendwie sozusagen hüpfen kann. Das kostet mich ja schon mal Geld. Wenn ich einen Server irgendwo mit irgendwas betreibe im Dienst im Internet, den jetzt nicht gerade zu Hause habe, sondern wirklich in so einem Rechenzentrum, damit er auch gut erreichbar ist, eine feste IP hat und sowas, zahle ich wieder Geld. Damit der, also da zahle ich auch das Traffic-Geld, also nicht nur Stromgeld und dass er dann sozusagen irgendwie zweimal am Tag gestreichelt wird von irgendeinem Mitarbeiter, sondern ich zahle ja eigentlich auch Traffic-Geld. Und ist es so, dass heutzutage, wenn man sich diese Angebote von den Großen in Deutschland, wo man so Root-Server und V-Root-Server und wie die alle heißen, gibt es oft ja dann auch schon ab einer gewissen Suppe so eine Art Flatrate, wie ich auch zu Hause von DSL kenne, dass ich entweder wirklich nur das bezahle, was ich benutze, oder auch sage, ich zahle ein bisschen mehr, dafür kann ich aber dann so viele Daten darüber schmeißen, wie ich möchte. Das ist ja schon mal so, dass beide Seiten im Moment schon zahlen. Es ist ja nicht so, dass die eine Seite nicht zahlt und nur die andere zahlt. Deswegen ist mir das nicht ganz klar, weil auch diese Backbone-Betreiber kriegen ja Geld dafür.
Die kriegen Geld dafür, ja, aber den wandert natürlich auch immer mehr ihres Geschäftsmodells, kommt denen abhanden. Also die ursprüngliche Idee, warum diese Netzneutralität, so wie wir sie im Moment kennen, angegriffen werden soll, kommt ja von dem Chef von AT&T. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Aber der argumentiert so, dass große Content-Anbieter einfach durch diese Netzinfrastruktur, die jahrelang aufgebaut wurde, wo wahnsinnig viel Geld investiert wurde, die profitieren einfach davon und AT&T möchte daran partizipieren. Das Interesse daran können wir, denke ich, alle nachvollziehen. Allerdings würden die Kosten, die dann zusätzlich entstehen würden, also nicht nur an den beiden Endpunkten, am Content-Lieferant und an demjenigen, der diesen Content halt abruft, diese Kosten würden letztendlich alle auf uns alle umgelegt werden. Das heißt, nicht Microsoft zahlt dann vielleicht an AT&T zusätzlich Geld, aber Microsoft würde das natürlich transparent an den Endverbraucher weiterleiten. Und also ich höre mich hier ganz schlecht.
Ich höre dich gut.
Ja, okay. Man kann das nachvollziehen, warum die Leute diese Netzneutralität angreifen, weil wenn man sich dieses Beispiel das Beispiel von Voice over IP nimmt, AT&T ist eine althergebrachte Telefonfirma, die also Kunden dazu bringt, irgendwie miteinander zu telefonieren, und dieses althergebrachte Telefongeschäft wandert jetzt ins Internet ab. Und wenn die Kunden halt außer ihrem Internetzugang nichts mehr gebrauchen, also eben keine Telefongrundgebühren mehr bezahlen, steht AT&T irgendwann schlecht da. Und die versuchen natürlich jetzt mit allen Mitteln, mit Lobbyismus und allen möglichen wilden Argumenten eben dieses, zum Beispiel die Ausnahme, die Umsatzausfälle aus dem Telefongeschäft in irgendeiner Form durch Zusatzgebühren von irgendwelchen Anbietern im Internet zurückzugewinnen.
Genau.
Ist ja erstmal eine nachvollziehbare Argumentation.
Ja, aber der Punkt ist ja, es hört sich ja so an, als ob die im Moment rein samaritermäßig ihre Netze ausbauen und dann, Mensch, kein Problem, jeder darf es nutzen, es kostet nichts. So ist es ja nicht praktisch. Also du hast ja schon diese Peering-Verträge genannt. Das heißt, wenn ich irgendein kleiner Netzbetreiber bin, ich zahle ja so auch schon irgendwie, wenn ich da nicht genug, also wenn das nicht ausgeglichen ist. Dieses Peering bezieht sich darauf, Daten, die von meinem Netz rausgehen, zum Verhältnis von Daten, die in mein Netz reingehen. Und das habe ich ja verschiedene Schnittpunkte mit einem anderen Netzbetreiber. Also Nerd 1 ist Netzbetreiber, Nerd 3, Nerd 2 und Nerd 4. Dann haben wir so definierte Schnittstellen, wo wir unsere Daten austauschen, weil ich weiß, bestimmte Sachen finde ich bei Nerd 2, andere Sachen findet man bei Nerd 3. Und dann, da sind ja schon sozusagen Verhältnisse. Man sagt halt irgendwie, wenn die Verträge sehen im Moment so aus, wenn das eher gleichgewogen ist, also wenn der Verkehr, der von Nerd 1 zu Nerd 2 andauernd fließt, genauso viel ist im Großen und Ganzen wie von Nerd 3 zu Nerd 1 zurück, dann ist es in Ordnung, dann machen wir das sozusagen Kostentransparenz. Aber es gibt ja genug Beispiele, wo auch kleine Firmen sozusagen irgendwie dann draufzahlen müssen oder umgekehrt. Und du hast das gute Beispiel vom Telefonnetz gebracht. Ich meine, das Telefonnetz ist ja auch so ein Netz, wo man nicht, also nicht der Inhalt oder wer anruft. Es ist nicht so, wenn ich sozusagen jemanden in Köln anrufe, dann kann ich sicher sein, dass ich ohne Unterbrechung und sauber durchtelefonieren kann, während ich mit München irgendwie sozusagen, oh, das ist eine ganz schöne Verzögerung, bewusst absichtlich eingebaut. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo das gerade alles herkommt, wo man halt gesagt hat, wenn du deine Telefongebühr zahlst und einen Minutenpreis, man kann inzwischen ja auch Flatrate irgendwie telefonieren, also dann geht man nicht mehr dann, dass es dann total unabhängig ist, was du darüber machst oder wen du anrufst sozusagen, sondern damit hast du bezahlt, dass du das Telefonnetz nutzen darfst. Und das finde ich äquivalent ist eigentlich mit dem Internet in dem Sinne. Also ich sehe noch nicht ganz, wo eigentlich die Rechtfertigung kommt, das habe ich ja vorhin auch erzählt, wo ich als jemand, der irgendwie im Internet was haben möchte, schon jemanden, nämlich meinen Zugangsanbieter bezahle und der mir einen Dienst anbietet, also sozusagen seinen Hosting-Provider bezahlt, warum denn dann plötzlich noch irgendwie nochmal irgendwo jemand abdrücken muss?
Die Argumente gibt es ja auch noch nicht, die das sozusagen für jemanden, der das mit dem gesunden Menschenverstand betrachtet, dann auch versteht. Also das ist ja tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, warum jetzt zusätzliche Gebühren erhoben werden sollen. Die argumentieren natürlich damit, okay, dann lassen wir die Netze so, wie die sind, wir bauen nicht weiter aus, wir sorgen einfach nicht dafür, dass ein gewisser Prozentsatz an Ausfallsicherheit vorhanden ist. Die sagen dann einfach, okay, dann hören wir jetzt auf zu investieren und überlassen das Netz dem Netz. Genau. Das funktioniert natürlich auch nicht.
Ja, aber mit wahrscheinlich der Erfahrung, dass dann irgendwann die Firma weg ist, weil dann werden die Leute das Netz nicht mehr nutzen. Ne? Weswegen wir dieses Thema aufgreifen, ist so, dass diese Diskussion gerade ganz aktiv in Amerika geführt wird. Weil du meintest schon, das kam von dem Chef von AT&T und Comcast, glaube ich, oder so heißen, das ist COSA-Kabelnetzbetreiber, ist da auch aktiv dabei, das zu unterstützen. Und es geht da um sozusagen Gesetzesvorhaben. Also da gibt es jetzt zwei Seiten. Es gab einmal sozusagen die eine Fraktion, die, also viele Gesetze wie bei uns, ist auch Amerika im Fluss und müssen neu angepasst werden an das digitale Zeitalter und an die neuen Gegebenheiten. Und da gab es eine Fraktion, die eigentlich festschreiben wollte in Gesetzen, dass es diese Netzneutralität geben muss. Dass es also sozusagen nicht beeinflussbar sein darf, wer von wem es kommt und wohin es geht oder was für ein Dienst gerade angefragt wird. Sondern dass, wenn man im Internet ist, alles gleich schnell, also fair und fairweise gleich schnell, unabhängig von wohin es geht, woher es kommt oder halt auch, was für ein Dienst benutzt wird. Und dann gibt es halt jetzt diese andere Fraktion, die genau das Gegenteilige wollen. Die wollen also gar nicht, dass es so also gestrichen wird, sondern wir wollen viel mehr, sondern wollen so sagen, dass es auch gesetzlich verankert wird, dass sie als einer der großen Kabelnetzbetreiber Geld kriegen, sowohl vom Konsumenten als auch vom Diensteanbieter. Wobei das ja natürlich auch, wissen wir auch, nicht immer so ganz klar trennbar ist, weil jeder, wie war die total brechtische Radiotheorie, jeder Empfänger ist ein Sender. Das gilt ja auch fürs Internet. Und wir haben aber, das ist jetzt nicht ganz losgelöst von Deutschland, also wir wissen, dass der Herr Dricker von der Telekom, das ist der Chef der Telekom, diese Idee auch schon ganz gut fand und eigentlich auch schon mal einfach mal so Buzzword-mäßig so einfach in den Raum mal geschmissen hat bei irgendeiner Tagung und meinte eigentlich...
Wie hat er das in den Raum geschmissen?
Buzzword.
Ach, Buzzword.
Buzzword. Und damit sozusagen irgendwie, also eigentlich auch schon mal hier testen wollte, wie denn hier so die Grundlage ist. Parallel dazu machen sie ja mit ihrem VDSL-Ausbau, wollen sie ja auch eine Ausnahme von der Regulierungsbehörde, nämlich dass sie sozusagen das nicht mehr an die Konkurrenten untervermieten müssen oder sowas. Aber es geht ja um Vermieten, untervermieten. Es geht ja nicht darum, dass sie das dann umsonst irgendjemand anders zur Verfügung stellen. Nun ist es aber genau so halt, dass wir, glaube ich, alle nicht, keiner von uns arbeitet beim großen Provider und keiner arbeitet beim großen Kabelunternehmen. Das ist, dass wir jetzt genau bei diesen Verhandlungsbasis jetzt nicht genau wissen. Das ist aber, was man sagen kann, ist, dass das Internet so schnell gewachsen ist und so groß gewachsen ist und als Medium im Vergleich zum Beispiel Hörfunk oder Radio innerhalb kürzester Zeit oder auch das Telefon, die viel länger brauchten, um das sozusagen massenkompatibel zu machen, dass ein Faktor dabei genau das war, dass es offene Standards waren, dass es eben netzneutral war, also dass es total unabhängig war, welche Dienste von wo nach wo angefordert wurden oder angeboten wurden. dass das in Gefahr ist. Und man kann diese ganze Sache jetzt einfach noch weiterspinnen. Also wenn man einmal sowas öffnet, kann es natürlich nicht nur sein, dass ich sozusagen meinen Billigkunden sozusagen wirklich nur noch einen ganz, ganz schlechten Zugang erlaube und eigentlich dann sage, ihr müsst hier updaten auf meinen Premium-Account, dann könnt ihr richtig schnell surfen, sondern ich kann auch bewusst filtern. Ich kann auch bewusst sagen, wenn ihr auf meine Suchmaschine geht, die bei mir im Haus sitzt, dann seid ihr richtig schnell und wenn ihr zu Google oder zu MSN oder wie die alle heißen, Fireball, dass ich da sozusagen das so langsam mache, dass es keinen Spaß macht zu suchen. Obwohl der Server schnell genug ausliefern könnte, kommen die Daten nicht schnell genug zu euch zurück. Also es besteht auch dann die Gefahr, wenn man das sozusagen nicht festschreibt oder nicht fordert, dass es so eine Art Zensur auch indirekt. Und das würde ja für die Masse der User gar nicht ersichtlich werden. Die würden halt irgendwie das empfinden als, bestimmte Server sind unheimlich langsam bei mir, da kommt irgendwie fast nie eine Antwort. Und andere gehen ganz schnell, also gewöhne ich mich natürlich dann, andere Server zu nehmen. Und kann somit natürlich sozusagen auch Konkurrenz in anderen Netzen ausschalten oder zumindest leben. Und ich meine, ich glaube, ganz klar ist, dass der Nerdalert sich für Netzneutralität ausspricht. Also, dass wir der Meinung sind, es sollte so bleiben wie bisher, dass es irgendwie unabhängig von den Kommunikationsendpunkten und von dem geforderten Dienst oder Protokoll irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen schnellstmöglichst ausgeliefert werden soll.
Also es würde zumindest den Trend, der im Moment ein bisschen da ist, konterkarieren, dass man nämlich als sehr kleine, schnelle, agile Firma im Internet sehr schnell großen Erfolg haben kann. Also Google gibt es ja auch noch nicht so lange und wenn man sich anguckt, mit wem die im Moment konkurrieren, nämlich mit so Größen wie Microsoft oder Delicious ist so ein Beispiel, die also vor anderthalb Jahren an den Markt gekommen sind und jetzt von Yahoo gekauft würden. Wenn man diese Anbieter also durch so eine Geschichte wie die Netzneutralität blockieren würde, was dann ja ganz einfach machbar wäre, weil die eben nicht von Anfang an die Mittel haben, um sich eben schnelle Zugänge zu erkaufen, würde das Netz, so wie wir es heute kennen, irgendwann nicht mehr da sein. Und das wollen wir nicht.
Genau. Und ich wollte auch sagen, ich meine, das kann ja ein Problem sein, ne? Dass man sozusagen, also gerade durch diese ganzen Tauschnetzwerke, dass zum Beispiel bestimmte kleine Netzanbieter sozusagen Probleme haben, also wie mehr Daten in ihr Netz reinlaufen, weil das angefordert wird, als es umgekehrt ist. Und da gibt es aber ja auch andere Möglichkeiten. Also BitTorrent, einer der bekannten Programme, um irgendwie gerade auch kürzere Dateien irgendwie effizient übers Internet zu verteilen, bietet ja jetzt sozusagen so ein Cache-Discover-Protokoll, dass man sozusagen als Provider irgendwie sozusagen so ein Cache so ein vorleihen kann. Also wenn einer einmal so eine Datei angerufen hat, dann speichere ich sie zwischen. Und wenn jemand anders die haben will, auch wenn er eine andere Adresse anfragt, prüft er erstmal nach, ob das in meinem Netz vorhanden ist und dann liefere ich es von meinem Netz aus. Also ich denke auch, es ist, also wir sind uns ja auch alle nicht ganz einig, wie dieses Geschäftsmodell von AT&T, außer dass wir es sagen können, na klar, aus deren Augen würde ich es auch fordern, um noch mehr Geld zu kriegen. Aber wir sehen auch nicht wirklich, wo man da eigentlich ansetzen kann, um das zu fordern.
Was meinst du? Also wie man das konkret umsetzt, technisch, also das ist ja auch nochmal eine Sache, die man diskutieren könnte, weil das, da müssten ja alle Protokolle umgebaut, erweitert.
Naja, du hast ja schon auch vor dem da schon die Möglichkeit, anhand von bestimmten Kennungen bestimmte Sachen zu priorisieren. Aber das ist eine Entscheidung, die machst du auf deinem Router zu Hause und sagst sowas. Hier geht es ja darum, dass das gar nicht mehr transparent für dich als User sein soll, sondern dass irgendeiner in diesen Netzen dazwischen, das muss auch gar nicht der DSL-Provider bei dir direkt sein, das kann irgendeins, wo deine Pakete durchgehen. Einer von diesen Netzbetreibern beschließt einfach, da, von hier nach da, finde ich, soll es nicht so schnell gehen. Der sollte mal lieber irgendwas von mir nutzen oder so und blockiert das bewusst.
Also die Gefahr ist einfach, dass da jede Menge Transparenz verloren geht. Wie ich vorhin schon sagte, das Internet funktioniert momentan irgendwie so wie eine Blackbox. Ich benutze es halt einfach als Medium, über die meine Daten transportiert werden. Und die Gefahr ist, dass das zersplittert, dass es viel, viel unübersichtlicher wird. Man hat das ja heutzutage schon so, wenn man irgendwelche Dienstverträge irgendwie im Netz abschließt oder irgendwie einen Versicherungsvertrag, dann hat man allgemeine Geschäftsbedingungen und die sind der große Graus eines jeden Konsumenten, weil man muss dann sich dann irgendwie seitenlang Sachen durchlesen, die man nicht versteht oder die sehr mühsam in einer geschwollenen Deutsch irgendwie abgefasst sind. Und das will man eigentlich nicht. Man möchte eigentlich nur sagen, ich möchte dieses Netz benutzen und dafür gebe ich dir so und so viel Geld. Und wenn das dann die Netzneutralität verloren geht, heißt das, ja, Sie können unser Netz benutzen, aber dann gibt es hier diese Ausnahme und die Ausnahme und das behandeln wir so und so. Und ich glaube da nicht an den Markt, der das alles regeln wird, sondern ich finde, das Internet muss einfach datenneutral sein. Wie kämen wir denn hin, wenn jeder kleine Popel-Provider einem erstmal irgendwie eine seitenlange allgemeine Geschäftsbedingung präsentiert und man die erstmal durchackern muss, ob der Vertrag irgendwie das ist, was ich haben möchte?
Das ist ja der Trick. Und AT&T will ja gar nicht die kleinen Popel-Provider, die wollen ja einfach nur Monopolist bleiben werden.
Aber dennoch läuft es darauf hinaus, ja, dass du nicht mehr sicher sein kannst, ob du bestimmte Dienste erreichen kannst oder nicht, weil du zufällig vom falschen Netz auskommst oder so. Und ich denke auch, also ist eine ganz hitzige Diskussion in den USA. Hier sind auch schon mal Testballons gestartet worden, ob man sowas nicht machen will oder laufen gerade aktiv mit einem. Und ich denke, das ist eine Sache, die der Konsument im Endeffekt fordern muss sozusagen. Und also da auch mit der Erfahrung, die wir, was ich vorhin meinte, mit Composer. Also wir hatten ja als Anfang sozusagen das Internet sozusagen gerade in den Massenmarkt rüberging, das war ja so mit den 90er, gab es ja Konkurrenzideen. Es gab ja sowas wie Composer, es gab AOL, die auch damals ganz bewusst zum Beispiel genau das Gleiche gemacht haben. Also ich erinnere mich, dass ich oft verärgert war, weil ich immer Anfragen auf meine Arbeit kriegte von AOL-Leuten, die nicht sauber Videos gucken konnten oder sowas. Und denen dann immer klar machen muss, das liegt an eurem Provider, nicht an unserem Server. Der Server würde das ausliefern, nur Telekom und sowas und auch AOL und Composer haben bewusst damals versucht, sozusagen alles, was ins Internet geht, ein bisschen schlechter zu behandeln und lieber die Leute auf ihre internen Dienste zu denken.
In dem Fall ist das Wort Provider noch nicht mal richtig dafür, weil das waren ja irgendwie Online-Dienste, AOL und Composer, die nur ein Gateway zum Internet zur Verfügung gestellt hatten. Und das war meistens nicht gut.
Also es war nicht gut und es war auch nicht alles erreichbar darüber. Es waren bestimmte Sachen auch geblockt und so. Und erst durch den Kunden, also dadurch, dass der Kunde gefordert hat, er will aber einen vollwertigen Internetzugang dazu auch haben, sonst nützt ihm sein AOL-Account nicht oder sonst nützt ihm sein Composer nicht, haben sie das ja immer weiter geöffnet, bis sie dann irgendwann ihre eigenen Sachen ganz eingestellt haben, ihre eigenen sozusagen. Also nicht ganz eingestellt, aber so nicht mehr als Fokus drauf, sondern gesehen haben, irgendwie gerade die Vielfalt, die das Internet bietet durch diese 1000 verschiedenen Netze, viel lukrativer für den Kunden ist. Und ich denke, das ist ein Bereich, wo wir als Konsumenten irgendwie aufpassen sollten, hellhörig zuhören und immer auch uns bewusst machen, dass man da frühzeitig eingreift. Weil wenn das einmal erlaubt ist, sozusagen, das ist so gut wie gar nicht mehr kontrollierbar für den Endkonsumenten. Woran das liegt, dass es so langsam rüberkommt. Weil wenn ich sehe, dass selbst wenn ich auf Netzwerkebene mir das mit irgendwelchen Befehlen wie Traceroute oder sowas angucke oder Tracer, ich ja nicht erkennen kann, ob das mutwillig langsam läuft oder ob das einfach jetzt ist, weil es gerade einfach insgesamt so viele Leute über diesem Netzwerk laufen. Das ist ein guter Punkt, um mal wieder Musik zu hören und nochmal auf diese Sendung hinzuweisen. Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK.
Mehr oder Wenigkeit heißt Dendemann. Ich bin Mitarbeiter des Monats bei Ditos Pizza Service. Von Zeit zu Zeit, wenn der Chef mal einen Sparringspartner braucht, dann heißt es wie du mir, so ich dir so. Sportsetzung folgt. Und wenn ich dann so mein nur so, Chef, warum? Tja, dann eher nur so.
Weil erstens Ansichten sich ändern und zweitens sich das darf.
Ja, und er so, setz dich, nimm dir auch ne Line und lass doch mal hören, was du kannst, Homie. Oder hast du Angst, Homie? Ja, dann lass es ganz, Homie. Ha, wo drückt der Schuh, wo tut es weh? Und ich so, na gut, okay, er weiß es vermutlich eh. Rap lässt zu wünschen übrig, wie ne gute Fee. Und er so, nein, guck mal, Backspin-Cover, hör mal Juice-CD. Guck mal, Alter, ich, Alter, wie tight kann man sein? Und jeder weitere Reim bringt mich leider zum Weinen. Und er so, Taschentuch, Homie? Gar kein Thema. Bei mir wird gebounced, bei dir ist Macarena. Ich hab ein Du Rack aus Napa-Leder und dein Designer heißt bis heute noch Patabeda. Ja, ich bin's Dito, der Mann der Mythos, der Chef hier am Mikro, ihr anderen üblos. Früher war ich brav, doch heute schieß ich scharf.
Weil erstens Ansichten sich ändern und zweitens sich das darf.
Und er so, let's go, Homie, lass den Kopf nicht hängen. Zu Jammerlappen ist das Leben doppelt streng. Bauch rein, Brust aus, das Mic fest im Griff. Es geht nicht nur bergauf, Rap ist kein Sessellift. Also let's go, Homie, lass den Kopf nicht hängen. Mit Muttersöhnchen meinst das Leben doppelt streng. Doch so läuft das Game, wer hätt's gedacht? Ja, Hip-Hop schmeckt wie Pizza, besser selbst gemacht, oh.
Und er so, Rap ist doch nur ne Modedroge. So ne Berg- und Talfahrt, so ne Toblerone. Ja, dreh'n Clip mit 10 Bitches oben ohne und halt dazu ein paar homophobe Monologe. Und ich so, gar nicht mal so ein Freund so harter Wörter. Mein so, Mutterficker sind doch auch nur Vatermörder. Und er so, Nutte, du kennst ja das Verhältnis. Erfolg ist aus Gold und alles glänzt, wenn man's in Geld misst. Weil MTV war das Fenster zu einer Welt ist, in der du, sag ich mal, vom Gangster-Shit umstellt bist. Hör dir deinen Studentenrap mal a cappella an. Dir fehlt die Grauzone, so wie Stratscher Tellermann. Du denkst schwarz-weiß wie ein Dalmatiner beim Schach. Ja, vielleicht wird morgen ja mal wieder dein Tag. Doch so ne Abituristen bettel ich im Schlaf.
Weil erstens Ansichten sich ändern und zweitens sich das darf.
Und er so, let's go, Homie, lass den Kopf nicht hängen. Mit Jammerlappen meinst das Leben doppelstreng. Bauch rein, Brust raus, das Mic fest im Griff. Es geht nicht nur bergauf, Rap ist kein Sessellift. Also let's go, Homie, lass den Kopf nicht hängen. Zu Jammerlappen ist das Leben doppelstreng. Doch so läuft das Game, wer hätt's gedacht. Ja, Hip-Hop schmeckt wie Pizza, besser selbst gemacht. Und er so, zieh nochmal, dann knallt der Flash geiler. Das kloppt dich um, Alter, wie Walter Eschweiler. Ja, mein Pitbull will jetzt plötzlich ein Jetski. Mann, die Töle hat mehr Eis gesehen als Ötzi und Gretzky. Und ich so, ganz schön materiell. Ich wollte eigentlich Rap studieren anstatt BWL. Und er so, nee, warte mal, stopp, steck mal die Weiche. Vielleicht hast du den Schädel voll korrekter Vergleiche. Doch Geld und Rap sind wie Smegma und Eichel. Das Game macht Zivis Agro wie Spectre und Speiche. Guck mal hier, bling, Kopf oder Zahl. Du willst Liebe und die Miete, das ist Doppelmoral. Lass den Rucksack auf, bleib Otto normal. Oder werd reich mit dem Gerücht, Mann, wie Lotto King Karl. Homie, dein trojanisches Maultier ist entlarvt.
Weil erstens Ansichten sich ändern und zweitens sich das darf.
Und er so, let's go, Homie, lass den Kopf nicht hängen. Zu Jammerlappen ist das Leben doppelstreng. Bauch rein, Brust raus, das Mic fest im Griff. Es geht nicht nur bergauf, Rap ist kein Sessellift. Also let's go, Homie, lass den Kopf nicht hängen. Mit Muttersöhnchen meinst das Leben doppelstreng. Doch so läuft das Game, wer hätt's gedacht. Ja, Hip-Hop schmeckt wie Pizza, besser selbst gemacht. So, und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst, du nicht Schwimmer. Lass dir den Beat nochmal an, kannst ein bisschen üben. Tschüss.
Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK empfangbar unter Antennen auf der Frequenz 93,0 oder über Kabel auf 101,4.
Dieses Wuschen zum Schluss eben beim Song, das hat mir so gut gefallen. Da muss ich mal kurz vorstellen, was mein Mac so kann. Aber der macht das gar nicht.
Ich bin ganz schön wuschelig damit, muss ich sagen.
Das muss jetzt auf den Hörer bleiben.
Ja, Achtung, ich glaube, ich muss, damit wir das auch nicht gleich hören, mal kurz uns wieder rausschalten. Ich muss dazu sagen, es hört sich ja an wie ein Laserschwert.
Aus Star Wars.
Star Wars.
Ja, wir führen uns heute so ein bisschen unsere Goodies vor. Und mein Mac hat eingebaut so einen Bewegungssensor. Na, wenn er runterfällt, dass da die Festplatte vorher in Sicherungsstellung gebracht wird. Und da gibt es ein kleines Programm für, das heißt Mac Saber. Und sobald man dann den Mac bewegt, dann kommen diese Geräusche.
Und damit drohst du jetzt den Kameras auf der Reeperbahn.
Genau.
Gut, was haben wir denn heute noch so dann an kleinen Themen, die wir der Allgemeinheit mal zur Verfügung stellen können?
Ich bin ganz betroffen, weil ich nicht finde, dass wir das heute Google so ungeschoren in Schutz nehmen können mit der Netzneutralität. Wir müssen auch auf Google wieder mal ein bisschen einschlagen. Es kann nicht sein, dass wir sagen, Google muss beschützt werden vor den Bösen des Internets, wo die selber die Bösen sind. Und ich habe neulich auf gulli.com, das ist so eine, wie soll man das nennen, so eine graue News-Site, da werden Nachrichten verbreitet, die auch gern mal Bereiche berühren, die nicht ganz legal sind. Und da gab es eine Nachricht, dass Gulli eine Meldung von Google bekommen hat, dass sie ihre AdSense-Account nicht mehr weitergeführt werden kann. AdSense ist ja das Programm von Google, wo Werbung geschaltet wird, wo häufig die einzige Möglichkeit für Websites irgendwie ein bisschen an Geld zu kommen. Da werden dann halt so Banner, Werbung geschaltet. Und der Grund dafür war, dass Google gesagt hat, ihr habt hier eine Seite geschaltet, gulli.com, Hacking, Hacker werden, how to. Da geht es darum, wie werde ich Hacker? Das ist eigentlich eher so eine leicht ironische Einführung in das Thema Hacker werden. Und noch nicht mal selber geschrieben von Gulli, sondern vom CCC. Und Gulli hat das nur gespiegelt. Und dann hat Google gesagt, ja, aber da hättet ihr ja mal unsere Programmrichtlinien lesen müssen, weil es dürfen keine AdSense-Google-Anzeigen auf Seiten mit Content geschaltet werden, die sich auf Hacking oder Cracking ziehen. Und da muss man dann sagen, traurig, traurig Google, dass die diese Ironie nicht verstehen, dass das gar keine Anleitung zum Bösen ist, sondern dass die das eine Anleitung ist, wo man mal ein bisschen drüber lachen soll. Und im Grunde müssten die sich im Grunde ein bisschen mehr mit ihren Kunden beschäftigen und nicht einfach nur so mal kurz drüber schauen, sondern auch mal mit Inhalten beschäftigen.
Es stellt sich natürlich auch die Frage, hat die Google ja auch, man weiß es ja in China und sowas, schon auch Zensur der Suchergebnisse durchführt. Wie weit denn sowas, wenn sie so schnell da reagieren, wie weit sie im Untergrund dann schon sagen, auf ihrem System andauernd filtern. Also auf jeden Fall Google wollte ich auch nochmal ganz kurz, das war nur eine kleine Gedankenanregung für alle, die Google-Freunde sind und so. Es gibt, wenn wir bei Google sind, dann bringen wir jetzt noch zwei andere Kleinigkeiten. Also die eine ist nur, Google will jetzt auch als Finanzdienstleister sozusagen einsteigen, hat sein Bezahlsystem rausgebracht, sowas wie PayPal, was vor allen Dingen bei eBay sehr benutzt wird. eBay hat auch schon gleich gesagt, das wollen sie nicht nutzen.
Ist nicht vertrauenswürdig.
Ist nicht vertrauenswürdig, ist aber auch so nach so einem Finanz, wie nennt man das, wie nennt Broker, wie nennt man diese Systeme, wo einer erstmal das Geld vor, also ich habe deine Daten, deine Kreditkarte, der andere kauft was und er kriegt erst die Daten, wenn du mir das okay oder irgendwie geht. Und dennoch glaube ich, irgendwie durch die Macht von Google ist das nicht so, ist das auch kein Riesenproblem für Google. Also Google hält jetzt, will in Zukunft das so ausbauen, dass ihre Suchergebnisse gleich sozusagen, wenn ein Laden, also wenn bei diesen kommerziellen Links, die stehen meistens rechts oder so, dann auch gleich so, dass man das mit einem Klick sozusagen ganz schnell über Google kaufen kann. Also ich glaube, das müsste man weiter beobachten. Und in dem Zusammenhang haben sie auch, und das finde ich jetzt eigentlich noch viel spannender, Wenn man heutzutage Google-Dienste nutzen will, muss man da sich einen Account bei Google holen, und je mehr Dienste man von ihnen nutzen will, und die hauen ja wirklich wie die Bekloppten jeden Monat neue Dienste raus, desto mehr muss man sein Profil bei denen auch feintunen und immer mehr Informationen abgeben, damit das sinnvoll nutzbar ist. Und Google hat jetzt irgendwie sozusagen, will dieses, auch was sie jetzt intern nutzen, öffnen für andere Leute und andere Dienstleister. Zwar nicht so ganz, dass man das nicht mitbekommt, man muss es einmal zustimmen, dass man das möchte. Da hat Google jetzt sozusagen eine eigene API, klassisch in diesem Web 2.0-Gedanken, dass halt andere Dienste auf diese Benutzerdaten zugreifen können. Wenn man es aber dann einmal sozusagen für jemanden genehmigt, kann dieser jemand dann immer auf seine Benutzerdaten zurückgreifen und rausgucken, ob man irgendwie noch da wohnt, wo man wohnt. Ob man, ich weiß nicht, also das habe ich mir jetzt, die API habe ich noch keine Zeit gehabt, mir weiter anzuschauen, ob ich auch wirklich zum Beispiel auch Kalenderdaten oder sowas angebe, also wo da die Grenze ist. Aber auf jeden Fall, es wird immer undurchschaubar, wo und wer auf meine Daten zugreifen wird, egal wo. Also jetzt in dem Fall, wenn sie bei Google liegen, aber auch wenn sie woanders liegen. Und das Schöne dabei ist ja auch, dass wir eigentlich ja schon auch aus Erfahrung wissen, dass gerade in diesen Web 2.0-Techniken doch auch noch Sicherheitsprobleme existieren, dass es noch gar nicht mal so sicher ist, ob ich auch wirklich erst zustimmen muss, ob es nicht doch Möglichkeiten, andere Möglichkeiten gibt, an die Daten auch ranzukommen, ohne dass der Benutzer das erst erlaubt hat.
Es gab jetzt schon ein paar Meldungen über Cross-Site-Scripting-Attacken und Lücken bei Google.
Genau, und nicht nur bei Google, auch bei der Telekom, also bei ganz vielen großen Seiten, auch eBay wurde eine Zeit lang ja benutzt. Und das ist gerade für diese ganzen Phishing-Sachen, die hatten wir auch mal erklärt, ist also sozusagen, bin ich an Passwörter oder sowas ankommt, immer sehr interessant, weil wenn ich sozusagen als Benutzer an dem ersten Teil meines Links, wo ich draufklicke, irgendwas wie www.ebay.de sehe, ich eigentlich davon ausgehe, das kann eine das ist schon eBay und das ist eine ordentliche Seite. Meistens steckt dahinter aber sozusagen so ein zweiter Link, und der wird im Endeffekt wirklich geöffnet, weil man bei dem Server auf, in unserem Beispiel eBay, eine Funktion nutzt, der das dann sozusagen weiterleitet. Das sieht dann für die Benutzer im ersten Moment so aus, als ob das von eBay kommt, in Wirklichkeit kommt das vom anderen Rechner. Und da waren jetzt in letzter Zeit relativ viele namhafte, bekannte, große Seiten, wo man rausfand, dass man über bestimmte Parameter und durch bestimmten Aufbau der URL sowas da ausnutzen kann, dass es so wirkt, als ob es von diesem Server kommt, in Wirklichkeit kommt aber die Seite vom anderen Server. Ja. Jo. So, jetzt geht uns langsam hier im neuen Studio erstmal der Stoff aus. Das liegt aber auch daran, dass dieses Studio noch ganz im Rohbau sich ein bisschen befindet. Das kann noch Feintuning verlangen. Wir sitzen heute auch im kleinen Studio. Das macht es auch ein bisschen schwer. Deswegen, glaube ich, hatten wir auch ein bisschen Akustikprobleme. Mal war es lauter, mal war es leiser, mal war es mit mehr Hall, mal nicht. Das liegt daran, weil wir sitzen eigentlich hier in einem Studio, was nicht für die Menge an Leuten konzipiert wurde, wie wir es jetzt sind. Und dabei fehlt uns heute noch jemand. Das heißt, bei der nächsten Sendung hoffen wir, dass wir diese Probleme in den Griff gekriegt haben und im anderen Studio senden können, was jetzt noch nicht fertig ist. Das soll am Samstag eröffnet werden. Da können wir eigentlich auch nochmal einen Aufruf starten. Am Samstag, große Feier beim FSK. Ab 12 Uhr, soweit ich das weiß, ja, glaube ich.
Habe ich auch gehört.
Und sitzen jetzt in der Verlängerung vom Schulterblatt, nämlich die 1-Bittler Chaussee, heißt die so?
1-Bittler Chaussee
21. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie woher gesendet wird oder was wir Kapauken, hier beim FSK rumlungern wie wir, kommt einfach vorbei, Samstag, 12 Uhr, und heißt das neue FSK-Sende-UFO willkommen.
Willem, ich würde gerne noch mal ein Stück spielen, was du mir vor Ewigkeiten, als es noch gar nicht so in war, MPEG-3s hin und her zu schicken, was du mir geschickt hast. Das ein Stück heißt GIF. Schick mir dein GIF.
Ah, herrlich. Jetzt patentfrei.
So schön wie deine Worte, meine Teure. Auf dem Schirm scheint sie vor Leidenschaft zu glühen. Vielleicht mache ich mir ein völlig falsches Bild von dir im Netz. Ist ja jeder anonym. Drum schick mir dein GIF. Schick mir dein GIF. Schick mir dein GIF. Schick mir dein GIF. Schick mir deine Seele, schick mir deine Seele. Aber bitte nicht mehr als 120k. Du schickst mir E-Mail mit verlockenden Signalen, und in Irk bist du ein brodelnder Vulkan. Ich will ein Gift von dir, auch wenn es grob gepixelt ist. Wart nicht auf den Bau der Infobahn. Schick mir dein Gift. Schick mir dein GIF, schick mir dein GIF, schick mir dein GIF,
Schick mir dein Gift. Schick mir dein Gift. Schick mir dein Gift. We'll be right back.
nicht in Hölle, ne? Und wir sehen, also wir hören uns, besser gesagt, nächsten Monat wieder, am zweiten Mittwoch. Noch ist uns, glaube ich, nicht ganz klar, wie wir diese Sendung jetzt irgendwie aus diesem Datenverlies raus entkommen können, damit wir sie nachher auf unsere Seite stellen können. Aber wir sind sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also für die, die jetzt erst eingeschaltet haben wollen, das Ganze nochmal hören wollen, die Sendung wird nachher unter www.nerdalert.de zur Verfügung stehen und als Offline-Version oder als Podcast oder wie man das heutzutage nennt.
Den modernen Scheiß.
Ja, diesen ganzen. Und der Nerdalert wünscht Kühlung für die Bits und sagt Tschüss.
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 Yeah, because this is so cool and I always rock right, motherfucker. I always rock it right. 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 I'm just so cool. I'm just so cool. I'm just so cool. I always rock it right. I always rock it right. Yeah. Yeah, check my ice. Blind your sight. Yeah, that's a nice intro, how I get into it. Name be sensational, yeah, I like be on it like this. Just pursue my rhythm, pursue how I see my vision, oh yeah, you know. Yeah, that's my ebonics, I whip up on ya. Caught your concussion in the hood, got the goods. Keep it, yeah, I flow like this when I treat with yo. Yeah, you know what I'm saying, like five, six, and mini skates, we creepin'. I put my 600 Benz, I'm creepin'.